Herzlichen Dank, ihr Lieben, für das schöne Lied, was so richtig gut zu meiner Predigt heute Morgen passt. Ich spreche heute Morgen über das Thema Mut zum Leben und grüße dazu alle, die hier im Saal sind, aber vor allen Dingen die, die zu Hause vor den Bildschirmen sitzen. Ich möchte euch ermutigen, in diesen schwierigen Zeiten oder besonderen Zeiten, in denen wir leben. Und ich beobachte immer wieder, jede Schwierigkeit beinhaltet auch eine Möglichkeit. Und so wollen wir uns für diese Möglichkeiten, die wir neu haben, in schwierigen Zeiten gewinnen lassen. Ich las die Tage den schönen Satz, Mut ist Kaffee trinken mit der Angst. Mut ist Kaffee trinken mit der Angst. Aber der Satz von Corrie ten Boom gefällt mir eigentlich noch besser. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und so dürfen wir uns gerade auch als Christen, als Menschen, die an diesen Herrn Jesus Christus glauben, von dem uns das Singteam gerade gesungen hat, dürfen wir uns besonders ermutigen lassen an diesem Morgen. Man fragt sich ja manchmal, wie soll man sich verhalten? Nun sind solche Zeiten, wie wir sie im Moment erleben, für unsere Generation etwas Neues. Aber wenn man mal zurückblickt in die Geschichte, hat es immer solche Zeiten gegeben. Ich las bei dem englischen Schriftsteller C.S. Lewis Folgendes. Er hat in den 50er Jahren ja miterlebt, wie die Atombombe erfunden wurde. Und dann wurde er gefragt, wie sollen sich denn die Christen verhalten angesichts dieser schrecklichen Erfindung? Und dann schreibt er Folgendes. Das Erste, was wir tun müssen, ist uns zusammenreißen. Wenn diese Atombombe uns zerstört, dann soll sie uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und gütige Dinge tun. Beten, arbeiten, unterrichten, lesen, Kinderbaden, Sport treiben oder mit unseren Freunden bei einem Shoppen plaudern. Wir sollen nicht zusammengekauert wie verängstigte Schafe über die Atombombe nachdenken. Die Bombe mag uns zerstören, unseren Geist aber darf sie nicht beherrschen. Das fand ich sehr schön ausgedrückt. Corona mag gefährlich sein, aber unseren Geist darf dieses Virus nicht beherrschen. Von daher, Hoffnung ist das, was es mir möglich macht zu leben, ohne dass ich gleich eine passende Lösung habe. Und um diese Hoffnung geht es heute Morgen. Und dazu lese ich einen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14. Wir lesen ab Vers 22 zunächst bis Vers 27. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Und sogleich nötigte er, das ist Jesus Christus, die Jünger in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Es ist ja schon bemerkenswert, dass hier Männer genau das tun, was Jesus von ihnen erwartet, und sie kommen in eine Notsituation. Man möchte fast sagen, hätten die Jünger gesagt, ach Herr, geh du beten, wir warten hier am Ufer und dann fahren wir zusammen über den See, wäre das, was sie in dieser Nacht erlebt haben, nicht eingetroffen. Und hier stellt sich ja gleich eine Frage, garantiert uns als Christen der Gehorsam Jesus Christus gegenüber ein Leben, ein angenehmes Leben ohne Sturm, ohne Leid? Und da stellen wir fest, keineswegs. Und hier stellt sich sofort die Frage, warum lässt Jesus das denn so geschehen? Warum lässt er das zu? Für mich ist diese Frage nach dem Warum, diese Leitfrage, die rätselhafteste unseres Lebens. Und wir werden auf diese Frage auch nicht die verlässliche letzte Antwort finden. Aber das Schöne ist, und deshalb rede ich heute Morgen über Lebensmut, Teilantworten werden wir finden, sodass sich die Not nicht wie eine würgende Kraft um unseren Hals legt und uns die Luft abdrückt, sondern dass wir trotzdem frei leben und atmen können. Und interessant ist schon hier, wenn wir diesen Text aufmerksam lesen, wir werden Teilantworten, werden wir schon aus dem Kontext gewinnen. Es ist interessant, alle Evangelisten, die dieses Ereignis berichten, haben unmittelbar zuvor dasselbe Ereignis berichtet. Und zwar die Speisung von 5000 Männern plus Frauen plus Kindern, also weit über 10.000 Menschen sind zu vermuten, werden mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist. Und da das in allen Evangelienberichten unmittelbar zuvor steht, ist das der Kontext. Die Menschen waren begeistert. Sie wollten Jesus jetzt zum Brotkönig machen. Das wäre unser Mann. 5 Brote und 2 Fische und solche Masse gespeist und dann bleiben noch 12 Körbe übrig. Aber Jesus Christus will bis heute keine äußere Begeisterung, weil er weiß, die waren jetzt nur begeistert, weil sie satt geworden sind. Und er wusste auch, dass die, die ihn jetzt feiern, ihn bald feuern würden. Und deswegen löst er die Menschenmasse auf. Und dazu mussten auch die 12 Apostel die Masse verlassen. Denn es war klar, sie wären ja in dem neuen Reich, wo Jesus dann Brotkönig geworden wäre, die Minister geworden. Einer wäre Gesundheitsminister geworden, Wirtschaftsminister, Finanzminister, so wie das heute auch ist. Und die hatten ja alles ausgeteilt. Also solange die Jungs da waren, würde die Masse sich nie auflösen, auch wenn Jesus sich schon mal zurückgezogen hätte. Und deshalb mussten sie über den See, weg aus der Masse, damit sich alles auflöst. Und Jesus zieht sich zurück und betet, bereitet wahrscheinlich eine seiner bedeutendsten Reden vor, wo es dann letztlich drum geht, wo er dann sagt, liebe Leute, ich bin das Brot des Lebens. Es geht zunächst gar nicht um diese äußere Sättigung, sondern darum, dass ihr erkennt, wer ich bin. Daraus ziehe ich folgenden Schluss. Manchmal müssen wir durch notvolle Erfahrungen, damit Gott mit seinen Plänen zum Ziel kommt. Und ihr Lieben, auch diese Corona-Krise, diese Pandemie weltweit, überall sind Menschen davon betroffen. Unsere Wirtschaft geht in die Knie. Das ist eben auch Reden Gottes. Leid, so hat es einmal jemand gesagt, ist das Megafon Gottes in diese Welt hinein. Leid ist das Megafon Gottes. Und von daher ist nichts von ungefähr. Und für uns Christen gibt es keine Zufälle, sondern alles ist Gottes Plan. Also eine erste Teilantwort aus dem Kontext. Und wenn wir im Text mal weitergehen, das Ganze endet in Vers 33 mit dem Hinweis, die Jünger warfen sich nieder im Boot, nachdem Jesus dann im Boot war, der Sturm sich gelegt hatte, und beten ihn an und sprechen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Für mich ist das eine zweite Teilantwort. Manchmal lässt Gott notvolle Erfahrungen zu, damit wir in der Jesus-Erkenntnis wachsen. Seht einmal, die Massen, die Menschen, die nur gesättigt worden sind, die sind nach Hause gegangen und fanden das ein ganz tolles Event, aber haben letztlich nicht begriffen, wer er ist. Die Jünger, die die ganze Nacht gezappelt hatten im Boot, die ums Überleben gekämpft haben, die sagen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie vielen von uns. Wir möchten manche notvollen Situationen nicht noch einmal durchleben. Aber wir möchten sie auch nicht missen, weil wir um Erfahrungen mit unserem Gott reicher geworden sind. Und weil wir gemerkt haben, dieser Jesus, von dem das Singteam gerade gesungen hat, macht keine leeren Versprechen, sondern dieser Jesus ist der Lebendige und er steht zu seinem Wort. Warum? Deshalb mein erster Punkt, ich habe ihn mal so genannt, Mut durch Umdenken. Mut durch Umdenken. Wir müssen wieder lernen, im Sinne Gottes, im Sinne der Bibel, seines Wortes zu denken und nicht meinen, wie das auch teilweise heute im christlichen Umfeld gang und gäbe ist, dass man sagt, ja, ihr müsst nur richtig glauben, dann werdet ihr wieder geheilt. Du betest zu wenig, deshalb hast du die Probleme. Ihr Lieben, das ist uns nicht verheißen. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass gerade die, die ernsthaft mit Gott leben, und denk an die Kirchengeschichte, an Paul Gerhardt und andere, dass gerade solche Personen unsagbares Leid erlebt haben. Und einer der hingebungsvollsten Christen war wahrscheinlich Paulus. Und er hatte eine unheilbare Krankheit. Also Frömmigkeit, intensivstes Gebet garantiert kein angenehmes Leben ohne Leid. Ganz im Gegenteil. Von daher Mut durch Umdenken oder nennen wir es anders, Jesus lässt es zu, dass wir in schwierige Lebenssituationen kommen. Leid ist das Megafon Gottes in dieser Welt. Ich komme zu einem zweiten Schwerpunkt. Man fragt sich ja, aber was tut denn dieser Jesus? Was tut er denn jetzt, wo seine Jünger genau getan haben, was er von ihnen erwartete? Sie fahren über den See, kommen in einen Sturm. Wind und Wellen schlagen hoch, lebensgefährliche Sache. Nun, da finden wir hier im Bericht einen schönen Hinweis, Vers 23, Jesus betet. Interessant ist, wenn man den Paralleltext in Markus 6 liest, da heißt es ausdrücklich, Jesus sieht seine Leute Not leiden. Und das ist ein zweiter Schwerpunkt. Wir wollen nicht vergessen, dass Jesus Christus da ist und dass er für uns betet. Mut durch Nähe. Weißt du, Jesus ist auch jetzt hier. Er ist in Haiger, er ist in deinem Wohnzimmer. Er ist überall. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Er ist einfach da. Und das macht mir unglaublich Mut, dass ich weiß, er ist da und er betet jetzt. Er betet auch jetzt für mich, dass ich hier meiner Aufgabe gerecht werde. Und das finde ich so toll, wie der Schreiber des Hebräerbriefes das in Hebräer 4 beschreibt. Er benutzt ein Bild aus dem Alten Testament. Israel hatte ja einen sogenannten hohen Priester. Das war ein besonderer Mann, der stellvertretend einmal im Jahr vor Gott trat für das Volk Israel. Und dann schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, wir aber haben einen hohen Priester und damit meint er Jesus Christus, den Sohn Gottes, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, der unsere Nöte kennt. Und deshalb ihm dürfen wir auch alle Nöte sagen. Mit ihm dürfen wir im Gespräch sein. Und deshalb finde ich den Satz so passend, Mut ist Angst, die gebetet hat. Neuen Lebensmut findest du eben auch dadurch, indem du diesem Jesus, der für dich da ist, der ganz nah ist, auch wenn wir ihn momentan mit unseren Augen räumlich nicht wahrnehmen, aber mit unserem Herzen wissen wir Christen, er ist da und er betet für mich. Er kümmert sich um mich. Und das macht mir Mut. Nun, dennoch bleibt die Frage offen, aber was tut Jesus konkret, um seinen Leuten zu helfen? Und damit komme ich zu einem dritten Schwerpunkt. Ich habe ihn genannt, Jesus lässt uns nicht im Stich. Er greift zu seiner Zeit auf seine Weise ins Geschehen ein. Zu seiner Zeit auf seine Weise. Seht ihr, wir finden hier im Text eine Zeitangabe im Vers 25, die vierte Nachtwache. Die Nacht wurde so in verschiedene Wachen eingeteilt und immer 3 Stunden. Und das war zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Griff Jesus ein. Also die Jünger sind gegen Abend losgefahren und jetzt sind sie die ganze Nacht auf dem See. Und wahrscheinlich haben sie, wie es dir gewiss auch manchmal geht, sich gefragt, Herr, wie lang lässt du uns hier zappeln? Reicht es jetzt nicht? 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Und so geht es vielen, die großes Leid durchleben, dass wir uns fragen, Herr, wann dürfen wir Licht am Ende des Tunnels sehen? Reicht es jetzt nicht? Und dann kommt noch was obendrauf. Gottes Gedanken sind anders als unsere. Und das sagt schon der Prophet des Leidens, lies einmal Jesaja, dann Jesaja 55, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Vieles können wir nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, warum Jesus nicht nach einer halben Stunde eingegriffen hat. Die Lektion hätte ja gereicht, oder? Und ich bin froh, dass ich Jesus nicht in allem verstehen kann. Denn wenn ich Jesus in allem verstehen könnte, wäre er nicht Gott. Die Tatsache, dass Jesus Gott ist, dass Gott Gott ist, schließt aus, dass ich ihn in jeder seiner Handlungsweisen verstehe. Ich bin ein kleiner Mensch. Ich habe ein bisschen Hirn hier oben. Damit kann ich aber Gott nicht erfassen. Die Tatsache, dass Gott Gott ist, schließt aus, dass ich ihn in allem verstehen kann. Und was wäre das für ein kleiner Gott, den ich als kleiner Mensch in allem verstehen könnte? Dieser Gott wäre nicht in der Lage, diese Welt zu regieren, geschweige denn sie zu retten. Jesus greift zu seiner Zeit. Und seine Zeit ist immer Gnadenzeit, ist immer beste Zeit, auf seine Weise ein. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Jesus konkret tut. Das Erste, was wir hier lesen, nachdem er gebetet hat, Vers 25, er kommt zu ihnen. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Illustration für das, was die Botschaft der Bibel ausmacht. Jesus kommt vom Berg auf den See, von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit. Vom Himmel auf die Erde. Das ist Weihnachten. Und damit ist einer der schönsten Begriffe der Bibel definiert oder beschrieben. Und dieser schönste Begriff heißt Gnade. Weißt du, Gnade ist allen Religionen dieser Welt fremd. In allen Religionen müssen sich Menschen versuchen, zur Gottheit hinzuarbeiten. Aber die Bibel sagt, Gott kommt zu uns. Und von daher ist das eine wunderschöne Illustration für das Evangelium. Jesus kommt. Er kommt uns ganz nah, mitten hinein in unseren Alltag, mitten hinein in die Stürme unseres Lebens, mitten hinein in die Pandemie. Jesus kommt vom Berg auf den See. Als ich im Mai in Israel war und eine ähnliche Predigt mitten auf dem See Genezareth für die Teilnehmer der Freizeit gehalten habe, da habe ich gedacht, das ist schon eine andere Situation, als wenn man die hier in der Schillerstraße im Gemeindesaal hält. Da sahen wir gegenüber dem Berg der Seligpreisung. Rechts sah ich den schneebedeckten Hermon, 200 Meter unter Meeresspiegel. Ist schon eine starke Sache. Und da kann man auch auf einmal verstehen, wieso dieser ruhige See auf einmal so ganz wild aufgepeitscht wird, weil links und rechts überall steile Hügel sind. Und durch plötzliche Fallwinde kann das ganz schnell zu einem tobenden Meer werden, dieses ruhige Wasser des See Genezareth. Jesus kommt mitten hinein in den Sturm. Aber in dem Moment, wo er kommt, kriegen die Jünger noch mehr Angst. Sie erschrecken, das ist ein Gespenst, das hatten sie noch nie erlebt. Und das konnten die nicht so locker singen wie ihr, der Mann, der übers Wasser geht. Das war für die was ganz Neues. Jesus läuft übers Wasser. Und deshalb ist das, was er jetzt als Drittes tut, merke dir, er betet, er kommt zu uns, zu dir, ganz nah ins Wohnzimmer und er spricht. Und das ist der entscheidende Wendepunkt in der Begebenheit. Jesus redet. Und ihr Lieben, immer wenn Gott spricht, ändert sich was. Nicht in erster Linie die Lebensumstände, sondern die Blickrichtung, die Einstellung, das Herz. Und das ist das Besondere, das ist das Geheimnis. Und ich glaube, deswegen haben wir auch so große Nöte in unserer Gesellschaft, weil Menschen keine Zeit mehr finden oder sich nehmen, Gott zu sich reden zu lassen. Gott redet durch sein Wort. Und das ist das ganz Entscheidende, dass wir dieses Wort, die Bibel, zu uns reden lassen. Und immer wenn Gott zu uns redet, verändert sich was. Noch einmal, nicht als erstes die Lebensumstände, sondern die Einstellung, die Blickrichtung. Und das ist hier das alles Entscheidende. Nun, was sagt Jesus? Seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Jetzt ist das ja so eine Sache, wenn man jemandem Mut zusprechen will. Ich kann mich noch gut erinnern, unsere älteste Tochter Anna, die war hier auch noch später Lehrerin an der Johann-Texler-Schule und wir wohnten ja wohnen seit 34 Jahren in dem schönsten Ort Hessens, in Heigerstein-Steinbach. Und der einzige Nachteil ist, unsere Kinder mussten immer mit dem Schulbus fahren. Naja, wie es so war, sie war im ersten Schuljahr, kam nach Hause von der Mittelpunktgrundschule mit dem Bus, von der Bushaltestelle zu unserer Wohnung und war total aufgelöst. Angst, sie zitterte am ganzen Körper. Was war passiert? Von der Bushaltestelle zu uns in die Straße am Stollen hatte sie einen Hund angeleckt, mal so im Gesicht geleckt mit seiner feuchten, großen, roten Zunge. Und sie zitterte am ganzen Körper. Ich bin dankbar, dass unser Bürgermeister die Woche nochmal geschrieben hat, ihr lieben Hundebesitzer, leint eure Hunde an, ne? Wenn ihr im Wald spazieren geht oder durch die Dörfer lauft. Das ist wichtig. Aber jetzt sollte ich sie ermutigen, das kleine Mäuschen. Stell dir mal vor, ich hätte ihr so auf die Schulter geklopft und hätte gesagt, Anna, jetzt habt doch mal Mut. Dann hätte sie wahrscheinlich hochgeguckt und gesagt, Papa, du hast gut reden. Du bist fast 2 Meter lang. Dir leckt er in der Kniekehle, mir im Gesicht. Das ist ein Unterschied, oder? Merken wir etwas? Es ist gar nicht so leicht, einem Menschen Mut zuzusprechen, wenn man bestimmte Dinge nicht selbst durchlebt hat. Ich kann mich noch erinnern, ich besuchte einen älteren Mann im hessischen Hinterland. Ich war da auf der Durchreise in diesem Ort und dachte, Mensch, jetzt besuchst du ihn mal. Seit über 30 Jahren schwer krank und an dem Tag ging es ihm so dreckig, der lag im Bett und konnte noch nicht mal mehr reden. Ein großer, kräftiger Mann, ein Handwerker, schlimme Krankheit. Und ich wollte ihn ermutigen. Und da stehe ich am Bett und mir fehlen die Worte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann sah ich neben seinem Bett die Bibel liegen und in dem Moment fiel mir Psalm 23 ein und den las ich. Und während ich diesen Psalm las, strahlte er mich an und lallte einige Silben und da sagt seine Frau zu mir, er will dir sagen, dass er diesen guten Hirten, der im Psalm 23 bezeugt wird, kennt und gute Erfahrungen mit diesem Hirten gemacht hat. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was wir für einen Schatz haben mit Gottes Wort. Wisst ihr, menschliche Worte sind oft hohl und leer, wirken oft hilflos und wir wissen gar nicht, wie wir andere trösten sollen. Aber dann wissen wir Gottes Wort, denn entscheidend ist, wer dahinter steht und wer das sagt. Und jetzt kommt das entscheidende Wort und das ist das Wort hier in der Mitte, wo es heißt, seid guten Mutes, ich bin's, ich bin's. Hier mitten auf dem See Genezareth zeigt sich auf einmal Gott. Wir wissen, dass ich bin der Name Gottes ist. Als Mose, der erste große Führer Israels, gefragt wurde oder Gott fragte, was soll ich denn Pharao sagen, wer mich sendet? Es ging darum, dass das Volk Israel nach 430 Jahren aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt werden sollte. Und dann sagt Gott zu Mose am brennenden Dornbusch, sage ihnen, ich bin der ich bin, schick dich. Und da wird mir deutlich, wir können Gott gar keinen Namen geben. Sondern Gott ist so groß, so allumfassend, dass wir auch in der Bibel immer diese Vorsilbe lesen, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Wir können Gott keinen Namen geben. Wenn wir ihm einen Namen geben, wie das in Jesaja 9 zum Beispiel steht, Ratgeber, wunderbarer Friedefürst, würden wir immer nur einen Teilbereich seines Wesens beschreiben. Ich bin, der Allmächtige, der Allwissende. Ich bin Gott Und der steht hier auf dem See Genezareth. Sozusagen die göttliche Allmacht inmitten der menschlichen Ohnmacht. Und das macht Mut. Und jetzt gewinnt dieses Wort, seid guten Mutes, ein ganz anderes Gewicht, eine ganz andere Bedeutung. Und wisst ihr, was mich bei der Vorstellung Gottes noch so beeindruckt? Als Mose dann weiter im Gespräch mit Gott ist, sagt Gott ihm auch, sagt dem Pharao, also dem König von Ägypten, auch, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Gott, der so groß ist, dass wir ihm gar keinen Namen geben können, identifiziert sich mit einem kleinen Menschen. Und Abraham, Isaak und Jakob waren ja nun auch keine Musterknaben. Da waren auch manche Probleme in Ehe und Familie. Haben zum Teil gelogen und betrogen. Aber es waren Männer, die bereit waren, immer wieder neu mit Gott anzufangen und das zu tun, was wir heute Morgen in der Losung lasen, aus Vergebung zu leben. Und das war ihr Geheimnis, das war ihre Stärke. Und deshalb wird Abraham auch Vater des Glaubens genannt. Und das bringt uns doch dahin, wie wollen und sollen denn Menschen in der Zeit der Pandemie Gott kennenlernen, wenn nicht durch dein und mein Leben? Und das ist die entscheidende Frage auch heute Morgen an jeden, der hier zuhört, ob im Saal oder vor den Bildschirmen. Hast du eine persönliche Beziehung zu dem, der sich hier offenbart? Und Offenbarung ist ein Fachbegriff der Bibel. Also der sich hier zu erkennen gibt als der, ich bin, der ich bin. Und das ist das alles Entscheidende. Diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dass du sagen kannst, Herr Jesus, so wie ich das heute Morgen beim Aufstehen getan habe, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Das ist das alles Entscheidende. Und dazu lade ich ganz, ganz herzlich ein. Und dann darfst du wissen, wo Jesus ist, da ist göttliche Allmacht inmitten der menschlichen Ohnmacht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auch in dieser Zeit, in der wir heute leben, da. Und deshalb wollen wir uns Mut zusprechen gegenseitig. Mut durch Gottes Zuspruch. Oder ich könnte auch sagen, Mut durch Hoffnung. Denn in dem Moment, wo Jesus ins Boot steigt, so heißt es so schön im Johannestext, waren sie am anderen Ufer. Der Herr Jesus, er bringt uns ans Ziel, ganz gewiss. Und wir Christen, wir reden von dieser Hoffnung. Nicht, weil wir irgendwelche Probleme kleinreden. Wir sind nicht Menschen, die das Dunkle leuchten. Aber wir schätzen die Kraft des Lichtes nicht gering. Und deshalb reden wir von Hoffnung. Und Paulus beschreibt das ja so schön in Kolosser 1, Vers 27, wo er dann sogar sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die beginnt mit einer persönlichen Lebensübergabe im Gebet, die garantiert, dass ich in hoffnungslosen Zeiten nicht verzweifle, sondern dass ich zuversichtlich nach vorne schaue. Und wie habe ich das die Tage so schön gelesen? Mut ist ein fröhlicher Ausblick auf die Zukunft mit dem Rückenwind der Vergangenheit. So blicken wir fröhlich nach vorne, weil wir Jesus kennen und uns ganz fest auch in der neuen Woche, die jetzt vor uns liegt, an ihn klammern, alles von ihm erwarten und vor allen Dingen auch die Gelegenheit nutzen, die sich gerade in diesen Tagen bieten, Jesus Christus ein Zeugnis zu sein, von ihm zu erzählen. Deshalb lasst uns mutig nach vorne schauen, Mut zum Leben, weil er, Jesus, unser Leben ist. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du mitten hineingekommen bist in den Sturm, in den Alltag der Jünger. Aber nicht nur damals, sondern auch heute kommst du mitten hinein in unsere Situation. Du kennst uns. Du liebst uns. Du gibst uns neue Hoffnung, neue Zuversicht. Lieber Herr, in dir ist unser ganzer Halt. In dir haben wir alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Und deshalb geben wir dir an diesem Morgen alle Ehre. Und ich bete jetzt für solche unter uns, die entmutigt sind, die neuen Lebensmut benötigen. Ach, schenke, dass sie diese Möglichkeit wahrnehmen und sich ganz, ganz nah an dich wenden. Herzlichen Dank, lieber Herr, für diese Chance, die du uns gibst. Wir geben dir die Ehre, wir loben und preisen dich und wir wünschen sehr, dass noch ganz viele Menschen eines Tages mit uns bei dir ankommen in der Herrlichkeit und sagen können, dass sie ewiges neues Leben durch den Glauben an dich haben. Herr, du bist ein wunderbarer Herr. Wir geben dir alle Ehre. Amen.